Einen guten, schönen Abend euch. Schönen Mittwochabend. Ich möchte euch grüßen, alle die ihr heute aufgemacht habt, herzukommen, all die, die zu Hause sind und die Gelegenheit nicht haben, hier zu sein und bei der Übertragung oder das Nachhören, seid herzlich gegrüßt. Das ist für mich immer nach wie vor, nach vielen Jahren immer spannend, wenn ich von da nach vorne gehe, mich umdrehe und sehe, wer alles da ist und wie viele da sind. Und nach dem Gesang dachte ich, heute sind viele Frauen da, wenig Männer. Und war schön, euch zuzuhören. Die Lieder richten uns auf das, was wichtig ist, auf das, was wesentlich ist und bereiten unser Herzen vor auf das Wort Gottes. Holen uns aus unserem Alltag heraus, tun unserer Seele gut und das tun auch die Gebete. Und wir wollen nicht nur heute wieder über das Gebet nachdenken, sondern wir wollen auch selbst beten. Und so lade ich euch gleich am Anfang mit mir zu beten für diese Zeit, für diese Bibelstunde. Wer kann, darf aufstehen, wer nicht kann, darf sitzen bleiben. Lasst uns beten, ich mache dann den Abschluss. Amen. Es ist was Kostbares, was Besonderes, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen, dass wir es aufschlagen können, dass wir es lesen können und dir darin begegnen können. Deinem Willen, dir selbst, Jesus Christus, in all der Herrlichkeit des Evangeliums. Herr, danke, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast, sondern dass du uns deinen Willen offenbart hast. Aber wir wissen es ganz, ganz genau, auch wenn wir das lesen können, auch in unserer Sprache, in so vielfältigen Übersetzungen, so wissen wir, Herr, dass diese Worte Geist sind und dass diese Worte Leben sind. Herr, und dass du durch deinen Geist diese Worte in unserem Leben auch lebendig machen musst, und damit sie wirklich Wirklichkeit und Auswirkungen und Frucht bringen. Und so bitte ich dich auch, Herr, für dieses Geheimnis und für dieses Wunder, dass es auch heute Abend geschehen mag, Herr. Ich bitte dich, Herr, um deine Gnade, und ich bitte dich da auf der Grundlage deines Erlösungswerkes, nicht, dass wir es in irgendeiner Weise verdient haben, dass du es uns tust. Wir kommen zu dir als deine Kinder und wollen bitten, Herr, dass du gibst, und wollen auch glauben, dass du gerne gibst. Und im Vertrauen, Herr, sage ich dir schon jetzt, danke, Herr, du gibst nämlich gerne. Du bist ein herrlicher, ein wunderbarer Vater, der seine Kinder liebt und der sie reichlich beschenkt. Danke vom Herzen dafür und segne diese Bibelstunde, Jesus, in deinem Namen. Amen. Schlag mit mir wieder Petrusbrief auf. Als wir vor gefühlt halbem Jahr uns zum Vers Kapitel 4, Vers 7 uns genähert haben oder da angekommen sind, dann hatte ich so eine Vorfreude, ein gutes Gefühl. Ich hatte gedacht, Mensch, wir kommen endlich auf die Zielgerade vom Petrusbrief. Habe mich darauf gefreut, jetzt noch den letzten Endspurt anzusetzen und die letzten zwei Kapitel anzuschauen, wobei ich wusste, Kapitel 5 ist nicht so lang und dann werden wir nicht allzu lange da sein. Und ahnte nicht, dass es uns doch so lange wieder auf die Reise mitnimmt und wir mit dem Kapitel 4, Vers 7 schon wieder einige Zeit unterwegs sind und uns über diesen Vers, der eigentlich nur zwei Sätze hat, so intensiv beschäftigen würden. Zwei Themen in diesem Vers beschäftigen uns. Das eine ist das Ende aller Dinge und das andere ist das Thema des Gebets. Und wir sind jetzt bei dem Thema des Gebets und Petrus lehrt und sagt, wir lesen Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Zwei Dinge sagt er über das Gebet, dass es vernünftig ist und besonnen ist zu beten. Und dass wir wachsam oder beziehungsweise nüchtern beten sollen. Und dass in Anbetracht, dass das Ende aller Dinge angebrochen hat, mit dem Kommen Jesu, liebe Schwester, darfst in die erste Reihe. Alfred. Du bist zwar alt, aber noch nicht so alt. Muss man Respekt zollen. Wunderbar. So, jetzt haben alle Plätze eingenommen. Also, diese zwei Dinge und über diese zwei Dinge bezüglich des Gebets haben wir nachgedacht, was es bedeutet, besonnen zu beten und was bedeutet es, nüchtern zu beten. Und heute möchte ich euch nur kurz in dieses Thema hineinnehmen, vom Vers her nochmal das Wort Gebet selbst nur ganz, ganz kurz uns anschauen. Und dann eine ganz kleine Reise starten, indem wir ein paar Bibelstellen anschauen, was es bedeutet, vernünftig und was es bedeutet, besonnen zu beten. Und da möchte ich euch ein paar Bibelstellen euch näher bringen und zeigen, was Jesus über das Gebet gesagt hat. Heute wollen wir ins Johannesevangelium gehen und von da über die Prinzipien des Gebets nachdenken. Und dann gucken wir, wo uns die Reise dann weiterführt. Lukas-Evangelium. Und dann Philipperbrief, Jakobusbrief, das sind einige Stellen, die wir in diesem Zusammenhang, denke ich, anschauen sollten und dann ein gutes Verständnis bekommen. Zuerst, bevor wir da wieder hineinsteigen, Grundsätzliches, also noch einmal. Petrus sagt, in Anbetracht dessen, dass das Ende aller Dinge kommt und Jesus bald wiederkommt, es ist nur vernünftig, dass wir beten sollen. Und wir sollen, und das Gebet an sich selbst, das Gebet, es ist vernünftig zu beten. Ich denke, dass wir das verstanden haben. Und das, aber was mir ebenfalls genauso wichtig ist und ich meine, dass wir da noch etwas mehr arbeiten müssten. Ich glaube nicht, dass ich euch überzeugen muss, dass wir beten sollten, oder? Ich denke, den Mangel verspüren wir alle und die Notwendigkeit sehen wir. Das Wollen ist da, aber das Vollbringen ist nicht immer da. Also ich muss euch nicht sagen, hey, betet bitte, das ist wichtig. Und ihr sagt, nee, warum? Funktioniert doch auch so. Ich glaube, da muss ich euch nicht überzeugen. Also, dass es vernünftig ist zu beten, da brauche ich euch nicht überzeugen. Aber ich muss euch zeigen, dass wir vernünftig beten sollen. Das heißt, dass wir mit Verständnis beten sollen, dass wir besonnen beten sollen. Und was das bedeutet, wie betet man vernünftig? Nicht einfach nur beten, sondern wie betet man vernünftig? Das sehe ich als meine Aufgabe, mit euch darüber nachzudenken. Und dass wir uns selbst reflektieren und da auch wachsen im Gebet und im vernünftigen Gebet. Ich denke, ist wichtig. Petrus spricht hier und sagt, dass wir besonnen und nüchtern zum Gebet sind. Und dieses Wort das zum Gebet ist im Griechischen eigentlich eine Mehrzahl. In unserer deutschen Übersetzung kommt das nicht so gut rüber. Es heißt, es ist halt besonnen zum Gebet. Und da, okay, über Besonnenheit, Nüchternheit mal dahingestellt. Und dann sollen wir so in dieser Art und Weise, wenn wir das Gebet beten, sollen wir also wachsam sein und besonnen sein. Aber er sagt auch, dass wir ständig das tun sollen. Und das drückt das im Griechischen besser aus, besonnen und nüchtern in den Gebeten. Es ist, ich habe mich eigentlich persönlich gewundert, warum die Übersetzungen das einfach nicht auch so übersetzt haben. In den Fußnoten haben die meisten Bibeln das drin, dass das als in der Plural stellt, also in Mehrzahl. Das heißt, Petrus spricht von den Gebeten als Mehrzahl. Wir sollen besonnen und nüchtern sein und permanent beten, könnten wir vielleicht so übersetzen. Ständig, wenn wir beten, müssen wir besonnen und nüchtern sein. Das heißt, wir haben in dieser Mehrzahl oder in der Erwähnung des Mehrzahls, in diesem Plural von diesem Wort, haben wir einen Hinweis auf eine Beständigkeit. Das heißt, das Gebet muss immer beständig sein. Es reicht nicht einmal beten. Es muss etwas immer wieder und immer wiederkehrend sein. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. So ein Stoßgebet und ein Gebet kriegen wir hin. Vor allem, wenn wir einen Bedarf oder eine Not haben, dann Not lehrt uns beten. Das ist bekannt und das ist richtig so. Und abgesehen davon, wenn wir das begreifen und darüber nachdenken, würden wir wahrscheinlich verstehen, warum wir so viel Not erleben. Also wenn Gott uns durch Not beten lehrt und wir viel Not erleben, was mangelt uns? Wahrscheinlich ein Gebet. Denn wenn wir nicht eine Lektion des Gebets bräuchten, dann müsste Gott uns vielleicht nicht so oft in die Not schicken. Und dieser Bedarf oder dieser Mangel und die Notwendigkeit führt uns ins Gebet. Also bringt Gott uns in die Not, damit wir anfangen zu beten. Ich sage so, wenn Gott sagt, wenn wir auf diese Art und Weise eine Beziehung haben, dann soll es halt sein. Wir könnten es auch auf eine andere Art und Weise eine Beziehung führen. Aber wenn ihr nur in der Not, rufe mich an dem Tag der Not und ich will dich retten und du wirst mich preisen. Also ruf mich an dem Tag der Not. Es wäre auch gut, wenn du mich nicht am Tag der Not anrufst. Ist auch okay. Gott sagt nicht nur in einem Tag der Not. Da kommen wir zu Gott und sagen, Herr, hallo. Und dann sagt er, und, hast du ein Problem? Nee, ja, was machst du hier? Nur in der Not musst du zu mir kommen? Nein, das ist definitiv nicht so. Aber so machen wir es. In der Not kommen wir. Was aber die Bibel lehrt und was ein Prinzip des Gebets ist, ist die Beständigkeit. Und ich glaube auch der Segen und, darf ich so ausdrücken, der Erfolg, wobei dieses Wort ein bisschen einen Beigeschmack hat, oder ich sage mal die Erfüllung des Gebets, hängt mit der Beständigkeit zusammen. Und das ist ein Zeugnis, das wir in der Schrift durchgehend haben. Gott vermag, Gebet zu hören, aber bevor er Gebet erhört, prüft er uns, prüft unseren Glauben, er prüft unsere Ernsthaftigkeit und die Ernsthaftigkeit zeigt sich in den Gebeten. Man kann schnell einmal sagen, oh Herr, ich habe ein Problem, abgegeben. Aber ob einem dieses Problem wirklich wichtig ist, ob einem dieses Thema wirklich wichtig ist, ob einem diese Not wirklich wichtig ist, zeigt sich, ob man daran bleibt, ob man in den Gebeten bleibt. Wenn ich sage, oh Herr, ich habe einen Mangel in dieser und dieser Sache, und er sagt, ich sehe es auch, und dann so 3 Jahre später kommt er wieder, ja Herr, übrigens, ich habe immer noch einen Mangel. Das zeigt etwas über unseren Glauben und über unser Empfinden. Also unser Gebetsleben, und ich sprach schon am Anfang, unser Gebetsleben offenbart einiges an unserer geistlichen Haltung. Und Petrus redet, und er redet nicht nur, dass wir ein Gebet und ein Stoßgebet tun sollen, sondern er redet, dass in Anbetracht des Ende aller Dinge wir ein Gebetsleben führen müssen. Unser Leben muss ein Gebetsleben sein. Wir müssen ein ständiges Gebetsleben führen. Ich werde gleich 1-2 Worte noch sagen. Ein Vorbild für mich, neben Herrn Jesus Christus selbst, Apostel Paulus, ist für mich im Bereich des Gebets einfach Georg Müller. Und ich glaube persönlich, nach dem Studium, seine Biografien und der Predigten, die er gehalten hat und sein persönliches Zeugnis, das Zeugnis von anderen über ihn, ist das Geheimnis für sein erhörtes Gebet, und das ist sehr erhört worden, er hat mehrere Punkte und über die werde ich mit euch reden. Und ein Punkt ist Beständigkeit. Beständigkeit. Es ist etwas, was er beständig tat. Er tat es nicht einmal und dann sagt, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Faulheit im Gebet, meine Disziplinlosigkeit im Gebet oft geistlich weggeredet. Mir selbst, darüber habe ich nicht gelehrt, habe ich mich nicht getraut. Ich habe es mir selbst weggeredet oder gut geredet. Wisst ihr warum oder wie? Ich habe gesagt, ich habe Vertrauen zu Gott. Gott macht schon, ich muss ihn doch nicht bitten. Er kennt doch mein Gebet, er kennt doch mein Herz. Und wieso soll ich ihn beten? Ich vertraue, dass Gott mein Leben lenkt. Ich vertraue, dass Gott mir das gibt, was ich brauche. Ich brauche ihn nicht beten. Versteht ihr, was ich meine? Seit meiner Jugend, mein persönliches Zeugnis ist folgendes. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so die große Schwierigkeit, mich aufzuraffen, Bibel zu lesen. Ich bin Gott dankbar, dass er in mir so einen Hunger nach so vielen Jahren immer noch und eine Freude gegeben hat. Und jedes Mal, wenn ich es aufschlage, und selbst wenn ich vorher nicht so motiviert bin, aber wenn ich es aufschlage und es lese, es redet. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Das ist für mich ein Wunder, aber es ist so. Und ich muss mich da nicht aufraffen und denken, oh, heute wieder Bibel lesen. Oder wenn ich aufschlage, oh, was kann ich da finden? Oder oh, schon wieder einen Abschnitt habe ich schon mal gelesen. Überhaupt, also es ist für mich nicht schwierig. Und wenn man, es gibt größere Strafen für mich, als wenn man sagt, hier eine Bibel ins Zimmer und liest. Es könnte mich schlimmer treffen. Aber wenn man sagt, geh rein ohne Bibel und bete, das von Jugend auf wusste ich, das ist mein Mangel. Und ich hab Gott gebeten und gesagt, Herr, bring mir Beten bei. Und ich sage, Herr, ich weiß, dass es nicht gut ist. Und oft habe ich gesagt, Herr, ich bin gespannt, wann bringst du es mir bei? Wann lehrst du mich? So beten wie Bibel lesen. Und ich empfand den Mangel schon von sehr früh, dass ich zu wenig bete. Und bemüht und immer wieder angestrengt und immer wieder versagt und so weiter und so fort. Und diesen Mangel, und den habe ich mir so weggeredet. Ich habe gesagt, aber ich glaube doch meinem Herrn. Ich glaube doch meinem Gott. Ich vertraue ihm. Ich weiß, der kennt doch meinen Alltag, er kennt doch meine Sorgen, er kennt doch meine Probleme. Da muss ich doch nicht immer alles sagen. Und ich dachte, das ist super geistlich, wenn ich Gott so vertraue und nicht bete. Ja. Bis Gott mir gesagt, ich will aber beten werden. Ich will nicht, dass du Dinge für selbstverständlich nimmst. Und das, man kommt nämlich dazu. Wenn ich das von meinen Kindern nicht will, dann kann ich das nicht von Gott als ein Kind Gottes erwarten. Wenn ich merke, dass meine Kinder die Dinge selbstverständlich wahrnehmen und einen Anspruch darauf erheben, weil sie sonst immer kriegen, dann denke ich, irgendwas läuft da schief. Irgendwas stimmt mit unserer Beziehung nicht. Abgesehen davon wäre auch ein Danke mal echt nett. Nicht, dass sie es nicht tun, sie tun es. Und das tut gut, oder? Papa, danke, dass du heute Mittag gekocht hast. Das tut gut. Selbst wenn es nicht geschmeckt hat. Aber es tut gut. Gott will erbeten werden. Gott will, dass ich mit ihm rede. Gott will, dass ich ihm Danke sage. Gott will, dass ich ihm mein Anliegen und immer wieder, das ist einfach Beziehung. Das ist Kommunikation. Gott will einfach erbeten werden und das müssen wir begreifen. Und ich hätte nie gedacht, dass Gott auf diese Art und Weise mich beten lehrt. Und wie hätte es gedacht, halt durch Not, gell? Ich habe ein Zitat von einer Frau gelesen, das ist die Frau von dem Prediger Dr. Martin Lloyd-Jones. Ich habe immer wieder den schon zitiert und gesagt, dass das für mich ein Vorbild ist, sowohl in der Lehre wie im Predigtdienst und wie im persönlichen Leben. Und er ist schon beim Herrn und so habe ich sein Leben und für mich ist es ein Vorbild. Und diese Frau sagte nach seinem Tod, man fragte sie, was würden Sie über Ihren Mann sagen, wie würden Sie ihn beschreiben? Und dann sagte die Frau über diesen großartigen Lehrer und Prediger, in erster Linie ist mein Mann ein Mann des Gebets gewesen. Und ich dachte, wusch. Ich war verwundert über die Aussage. Und wisst ihr warum? Nicht, weil das jetzt seine Frau sagt, das war ein Mann des Gebets. Kann ja sein. Die Verwunderung kam daher, weil ich ihn über das Gebet, eine Predigt, nicht hören, aber gelesen habe. Und er hat geschrieben in der Einleitung über dieses Thema, ich bin nicht würdig, über dieses Thema zu reden. Er hat gesagt, eigentlich traue ich mich nicht. Warum? Weil es gibt keinen Punkt, an dem ich so versagt habe wie da. Dann dachte ich, wenn dieser Mann von sich in Bezug auf Gebet sich als so ein Versager sieht, wie kann seine Frau dann über ihn sagen, in erster Linie ist mein Mann ein Mann des Gebets gewesen. Also nicht des Studiums und des Lehrens, Predigens, dachte ich, dann war ich noch kleiner. dachte, wenn der schon versagt hat, wie weit muss ich versagt haben? Er war ein Mann des Gebets. Ich glaube, liebe Geschwister, dass wir nie an den Punkt kommen würden, wo wir sagen, jetzt habe ich genug gebetet, oder? Oder ganz ehrlich, ich würde gerne mit dem reden, der sagt, eigentlich habe ich kein Empfinden, dass ich zu wenig bete. Ich glaube, das ist ein Bereich in unserem geistlichen Leben, wo wir wahrscheinlich immer in gewisser Weise einen Mangel verspüren werden. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich keinen Bereich im geistlichen Leben, wo wir so oft fehlen. Und die Gründe dafür sind mannigfaltig. Und darüber wollen wir ein bisschen gemeinsam nachdenken. Mein intensives Studium und meine intensive Auseinandersetzung mit diesem Gebet, das auch bei mir die Perspektive geändert hat, hat zu einem mit einer Bibelstelle gestartet, auch im Epheserbrief, als ich darüber eine Predigtreihe hatte, und führte mich dann, wie gesagt, in der Not vor ein paar Jahren zu einer Biografie, wie gesagt, von Georg Müller. Und ich war natürlich sehr überrascht über das, was Gott mit ihm gemacht hat. Ihr kennt Georg Müller? Ist ein Deutscher, eigentlich ein Preuße. Sag mal, preußischer Herkunft. Ja, ist das richtig? Auf jeden Fall. Und die sind ja bekannt für akkurat, diszipliniert, pünktlich. So, das war. Und in England, er lebte in England, ging nach England als Missionar, wollte zuerst unter den Juden missionieren. Das war sein Anliegen, darum ging er. War früher als Kind und Jugendlicher ein Lügner und Betrüger. Ein Hochstapler, saß sogar kurz im Gefängnis und so. Also, und der Herr hat ihn da rausgeholt und hat ihn als Werkzeug gebraucht. Und er war Mitbegründer mit seinem Freund und einem anderen Bruder, also im Herrn, ein Missionswerk haben sie gegründet, Schriftenverteilung. Dann haben sie Gemeinden gegründet gemeinsam und einige und große Gemeinden. Und, aber dafür ist er weniger bekannt, aber wofür bekannt ist natürlich für diese Kinderheime. Und wenn man weiß, dass dieser Mann alles nur durchs Gebet vom Herrn bekommen hat. Sein Anliegen war, dieses Missionswerk zu gründen und auch die Kinderheime zu gründen. In der Satzung, in der Vereinssatzung, als erstes reingeschrieben, wir gründen das nicht in erster Linie, ich fasse mal zusammen, wegen der Not, sondern wir gründen dieses Werk, um ein Anliegen zu haben. Wir wollen den Beweis antreten, dass Gott heute noch der gleiche ist wie damals. Das war die Grundmotivation für alles, was sie gemacht haben. Und sie wollten den Menschen den Beweis antreten, dass Gott heute noch genauso mächtig ist, genauso fähig ist, genauso Menschen hört und genauso Gebet erhört. Das war ihr Anspruch. Und darum haben sie vorgenommen, liebe Geschwister, keinen einzigen Menschen je um Geld zu fragen. Das ist in der Satzung. Und wer dagegen war, der ist dann rausgeflogen aus dem Werk. Also nie um eine Spende zu bitten, das kostet viel Disziplin. Nie zu sagen, wir brauchen und wir haben einen Mangel. So und so viel Geld fehlt uns. Die haben gesagt, wir haben uns vorgenommen, nur einem unsere Präsere und unser Minus und unsere Not zu sagen, und zwar dem Herrn. Das war ihr Grundanliegen. Das bedeutet nicht, dass man um Spenden nicht bitten sollte. Versteht ihr, das ist jetzt kein biblisches Prinzip in dem Sinne. Aber sie wollten das antreten. Und wisst ihr, wie viele Missionswerke und Gemeinden sie für naiv, für fanatisch, für schädigend sogar empfunden haben, weil die gesagt haben, durch eure Praxis macht ihr die ganze Spendengemeindenhaltung kaputt. So, dass sie haben gesagt, ihr macht alle Gemeinden bei den Gläubigen, ihr zieht sie zu einer Nichtbereitschaft zum Geben. Man muss immer wieder mahnen und immer wieder sagen und immer wieder spenden und spenden und spenden. Und er hat gesagt, das machen wir nicht. Am Ende seines Lebens, weil er Preuße war und weil er so akkurat war und weil er diesen Anspruch angetreten hat, einen Beweis zu bringen, dass Gott Gebet erhört, hat er alles aufgeschrieben, penibel bis auf den Cent. Und deswegen kann man heute nachschauen und nachrechnen, ob das wahr ist oder nicht. Und viele konnten es nicht glauben, weil am Ende seines Lebens umgerechnet hat ihm Gott 75 Millionen Euro gegeben. Und zwar nur, indem er Gott gebeten hat, ohne einen Menschen zu sagen, ich brauche Geld. 75 Millionen Euro. Und zu einer Zeit, muss man schauen, zu welcher Zeit, gell? Nicht in der Zeit, wie wir leben, wo Wohlstand und finanziell es einem gut geht. Es war eine Zeit, wo die Kinder und der Staat die Kinder nicht auffangen konnte. Sozial war es schwierig, auf die Beine zu kommen und all diese Dinge. Durchs Gebet und im Gebet. Alles erbeten, von der Einrichtung über die Kinder, über die Häuser, über alles erbeten, alles erbeten. Und er hat gesagt, ich fange nichts an, bevor der Herr es mir nicht gegeben hat. Also wenn ich bete und der Herr gibt, dann mache ich's. Und hat er gebetet. Und das nicht in Bezug aufs Geld, in Bezug auf alle Gebetserhörungen, in Bezug auf Menschen, die zum Glauben kommen sollten. Und das hat er konsequent durchgezogen, über alles Buch geführt. Und das Erstaunliche, es hat funktioniert. Und mich hat das sehr ermutigt, aber auch hinterfragt, wie ich zu Gebet stehe und was ich über Gebet denke und was ich über Gebet weiß. Und es hat mich neugierig gemacht, zu fragen, warum, wie kommt er dazu so? Und mir ist klar, dass auch Gebet eine Gabe ist. Es ist eine Gnadengabe, dass Gott bestimmten Menschen einen Gebetsgeist gibt. Ist mir absolut klar. Und wie nicht jeder ein Lehrer ist und nicht jeder ein Prediger und nicht jeder die verschiedenen Gnadengaben hat. So, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht alle beten sollen. Aber es ist wichtig und richtig, dass wir die Prinzipien des Gebets, egal ob man einen Dienst da hat oder darin lebt, die Prinzipien müssen wir verstehen. Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist das Geheimnis und was sind die Prinzipien? Und ich möchte euch erstens sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist beim Studium von Georg Müller, ist das Prinzip seines Gebets. Erstens, er kannte seinen Gott. Er kannte seinen Gott. Er wusste, wer er ist. Er wusste, zu was er fähig ist. Er kannte seine Verheißungen. Er kannte sein Werk. Er kannte seine Segnungen. Er kannte sein Handeln. Er kannte seinen Gott. Und vor allem, er kannte seine Stimme. Er kannte seinen Gott. Und von daher, er lebte in einer Beziehung und das hatte gedauert. Es hat wirklich gedauert. Am Ende seines Lebens hat er die Prinzipien niedergeschrieben und bis dahin, das waren viele, viele, viele Jahre, in dem er im Gefängnis anfing und dann vom Herrn und für den Herrn noch 15 Missionsreisen weltweit unternommen hat mit 70 bis 90. Unglaublich. Und er hatte die Stimme Gottes kennengelernt. Er konnte, manchmal denke ich, er war so wie Mose. Er sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Ein Beispiel, ich habe das habe ich es vielleicht schon erzählt, mit der Schiffsüberfahrt. Das ist für mich so genial. Habe ich schon mal hier erzählt? Ihr habt es gelesen. Okay, wer schon gehört hat, könnt kurz rausgehen, kurz atmen. Kurz Pause, euch vertreten, den anderen erzähle ich es, weil es wäre fies für die anderen. Das ist meine Lieblingsgeschichte, weil ich da viel daraus gelernt und gezogen habe. Ist Folgendes, als gegen Ende seines Lebens hat ja Gott ihm die Möglichkeit gegeben, die ganze Welt zu bereisen. Er hat bis 70 im Prinzip so gut wie nie England verlassen und hat sich komplett hingegeben, hat ja nichts gehabt. Kein Hab und Gut, alles hat er in das Werk gegeben. Ein Reporter am Ende seines Lebens zu ihm kam und ihn fragte, holt er seinen Geldbeutel, holt ihm umgerechnet mal 10 Euro raus und sagt so, das ist, was ich noch habe. mehr brauche ich aber nicht. Nach wie vor. Und hat 75 Millionen gekriegt. Gell? Gott hat ihm dann aber in die ganze Welt geführt. Er war überall und hat alles sehen dürfen. Alles und hat gepredigt und gelehrt in wunderbarer Art und Weise. Und weil er ein Deutscher war, musste er auch immer pünktlich kommen. Und er war in der Überfahrt nach Übersee, nach Amerika. Und als sie kurz in den Hafen einlaufen wollten, war eine riesen Nebelwand. Und der Kapitän traute sich nicht in den Hafen hineinzufahren, weil die Gefahr war groß, Schaden zu leiden. Und so lagerten sie oder ankerten sie vom Hafen und mussten warten, bis sie hineinkommen. Und beim Georg Müllers Uhr tickt und als guter Deutscher, ging er zum Kapitän und sagte, lieber Kapitän, ich bin in meinem Leben noch nie zu spät zu meinem Dienst gekommen. Noch nie. Und heute wird sich das nicht ändern. Bitte fahren Sie in den Hafen rein. Und der Kapitän sagt, hier ist voller Nebel, geht nicht. Dann sagt, dann müssen wir beten. Der Kapitän hat ihn ein bisschen für naiv gehalten. Die Geschichte ist deswegen so gut überliefert, weil diese Geschichte der Kapitän überliefert hat, der dann durch dieses Ereignis zum Glauben gekommen ist und dann, egal wo er war, das erzählt hat. Deswegen ist die auch so bekannt. Und der Kapitän hat gesagt, das ist ein bisschen naiv. Und er sagte, gehen wir, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall in ein Stüblein müssen sie gehen. Ob das Kapitänsstüblein war oder da, wo die sich zum Kartenspielen getroffen haben, ich weiß es nicht mehr genau. Also gingen sie dahin. Und dann sagt er und erzählt, dann haben wir uns hingekniet. Georg Müller kniet er sich, dann kniet er, der Kapitän sich auch hin. Und dann sagt er, dann hat er in so einfältigen, einfachen Worten gebeten, der Herr soll den Nebel wegnehmen. Also nichts da Stunden, Gebetskampf, sondern einfach sein Anliegen dem Herrn gebracht, hat Amen gesagt. Und dann dachte der Kapitän, gut, er ist jetzt dran, weil er hat gesagt, wir müssen beten. Also wollte gerade anfangen zu beten, dann legte Georg Müller seine Hand auf seine Schulter und sagt, hören Sie auf. Da war der Kapitän sehr verwundert, warum er nicht weiter beten sollte. Und er sagte, erstens, das liebe ich bei denen, da heißt es immer so, erstens, zweitens, drittens, immer. Also erstens, sagt er, sie glauben eh nicht dran. Letztendlich ist das schon die eine der wichtigsten Lektionen. Er sagt, warum sollen sie beten? Sie glauben eh nicht dran. Und dann meinen, Gott würde das erhören? Naiv. Das ist schon das erste Prinzip und Geheimnis vom erhörten Gebet. Und er sagt, sie glauben eh nicht dran, aber jetzt kommt's. Und zweitens, Gott hat mein Gebet schon erhört. Als ich das las, dachte ich, wie? Dann habe ich habe mir tausend Gedanken gemacht. Erstens, wie kommt er zu sagen, ja, das Erste leuchtet mir ja noch ein, gell? Sie glauben nicht dran. Ja, das verstehe ich. Das Zweite ist aber, Georg Müller wusste zu diesem Augenblick, dass der Nebel ist weg. Und er ist unten in der Stüblein da auf den Knien. Dachte ich, A, woher weiß er das? B, wie vermessen ist das denn? Was wäre, nehmen wir mal an, es stimmt nicht. Die gehen jetzt hoch, gucken raus, der Nebel immer noch da. Was wird das für ein Zeugnis, Georg Müller, dem Gott gegenüber? Das ist doch vermessen. Das kann er doch nicht so sagen. Das kann er wenigstens hochgehen und auf die Gebetserhörung warten und sie sehen und sagen, aha, hab's doch gesagt. So würden wir es wahrscheinlich machen, gell? Und dann, bitte Herr, bitte, es wäre peinlich, weißt du, wenn du jetzt und so. Nein, er war unten und wusste es. Und dann dachte ich, wie vermessen ist das denn? Was könnte da alles für ein Schaden, für ein Zeugnis stattfinden, wenn das nicht passieren würde? Wer hätte es gedacht, sie gehen hoch und was sieht der Kapitän? Der Nebel lichtet sich. Das Schiff lief ein, Georg Müller stand pünktlich auf der Kanzel und predigte. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Nicht nur über diese gigantische Geschichte und über diese Erhörung, sondern was steckt dahinter? Wie konnte er da unten in diesem Kämmerlein sagen, du glaubst nicht, ich glaube. B, es ist schon passiert. Und das hat mich, wie gesagt, zum Studium und zum Forschen über das Gebetsleben von Georg Müller und über seine Predigten. Ich wollte die Predigten hören, die er gepredigt hat über das Gebet, über die Prinzipien des Gebets. Das hat er immer wieder natürlich getan, denn dafür wurde eingeladen. Die wollten wissen, wie betet man wie Georg Müller? Wie kriegt man 75 Millionen Euro? Glaubt mir, der hat viele Freunde gehabt. Wenn Georg Müller betet, dann passiert's. Also man hat gern so einen Freund. Darf ich auch auf deine Gebetsliste? Ich habe ein Problem, kannst du bitte für mich beten? Und er lehrte sie, dass es kein Geheimnis ist, dass sie genauso beten können wie er. Er ist kein Prophet, kein besonderer Begabter. Er sagt auch, er fand sich auch nicht besonders mit der Gabe des Gebets ausgestattet. Er rung am Anfang intensiv in Gebetszeiten. 15 Minuten, sagt er, waren schwer am Anfang durchzuhalten. Und ich dachte darüber nach und je weiter ich darüber las, habe ich verstanden, was er damit meinte. Er kannte seinen Gott. Er hat über die Jahre das Reden Gottes wahrgenommen. Hier sind wir in dem Bereich Beten im Geist. Wir sind im Bereich Hören beten. Das heißt, Georg Müller betete und er vernahm die Stimme Gottes und er wusste, Gott sagt, der Nebel ist weg. Glaubt ihr, wenn Georg Müller nicht erst diese Gewissheit hätte, hätte er das dem Kapitän gesagt? Es kann nur einer sagen, der eine Gewissheit hat, eine Klarheit hat. Und es kann nur der, der ein klares Reden Gottes wahrgenommen hat. Sonst könnte er das nicht tun. Das wäre alles andere, wäre vermessen. Ich hoffe, der Nebel ist weg. Ich denke vielleicht. Nein, er wusste es. Warum? Weil Gott es ihm versprochen hat. Wie kommt man dahin? Wie kommt man in den? Und ich sage, das hat was mit besonnenem Beten zu tun. Das hat was mit verständigen Beten zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Georg Müller sagt, um so beten zu können, müssen wir diese Punkte beachten. Über die möchte ich mit euch vom Johannesevangelium nachdenken. Es ist nicht ein Hokuspokus, es ist nicht, man betet eine Formulierung und dann passiert es einfach. Es ist ein bewusstes, ein besonnenes, ein wissendes, ein verständnisvolles Gebet, das Georg Müller gebetet hat. Es gibt Haufen solche Geschichten von ihm. Also wer es noch nicht gelesen hat und wer es schon länger nicht gelesen hat, lest noch einmal. Mittlerweile gibt es als Hörbuch, habe ich auch schon ein paar Mal angehört, immer wieder. Das lohnt sich, immer wieder zu hören und immer wieder aufs Neue mitzuerleben, wie auf wunderbare Weise Gott Gebet erhört hat. Eine Sache erzähle ich euch noch, nur eine Sache. Es gibt, überlegt mal, 75 Millionen Geschichten könnte man jetzt erzählen, aber eine Sache noch, weil die so schmunzelhaft für mich auch wieder war, das ist die berühmte Geschichte, als die Kinder dann morgens zum Frühstück kamen und kein Essen hatten. Ja? So, und Georg Müller kommt und sagt, lasst uns danken fürs Frühstück. Könnt ihr euch die Mitarbeiter vorstellen, wie sie gerade in der Küche standen, wahrscheinlich dachten, Georg Müller, wir haben nichts, wozu wir zu danken haben. Und der mit die Kinder dazu auffordert, aufzustehen und fürs Frühstück zu danken. Und während diesem Gebet, also wohl der Bäcker vorbeikommt, auch wie der Milchmann vorbeikommt, ja, und der Bäcker sagt, Gott hat mir heute Nacht aufs Herz gelegt, Brot zu backen. Und der Milchmann sagt, mein Wagen ist vor eurer Tür kaputt gegangen. Der Milchwagen. Und er sagt, um meinen Wagen zu reparieren, muss ich das Rad runter. Aber da muss ich halt die Milch ablassen. Ich will es nicht in Gulli ablassen, wollt ihr Milch? Dann dachte ich, Menschenskind, der arme Kerl, der weiß nicht, dass Georg Müller sein Rad kaputt gebetet hat. dass Gott auf diesem Wege, gell, Segen geschenkt hat, was für ihn eine Not war. Wahrscheinlich hat er auch beten dann gelernt. Das kam das Gute. Aber das wurde zum Segen. Und das ist nur eine von vielen, vielen erstaunlichen Gebetserhörungen, die als Zeugnis angetreten worden sind. Und damit mache ich die Klammer an diesem Punkt zu, der Hinführung und der Einleitung. Als Zeugnis, also angetreten worden sind, um aufzuzeigen, Gott hört Gebet. Nach wie vor. Nach wie vor. Um den Glauben in das eins der mächtigsten, herrlichsten, wunderbarsten Verheißungen Jesu für die Jünger zu legen, um diese Verheißung wieder groß zu machen. Ich möchte euch vier Stellen aus dem Johannesevangelium vorlesen, was Jesus über das Gebet gesagt hat. Schlag mit mir Johannesevangelium auf. Johannes 14. Was müssen wir über das Gebet wissen? Mit was für einem Verständnis und mit was für einer Erkenntnis müssen wir beten? Was bedeutet vernünftig beten? Wenn wir das getan haben, gehen wir wieder zurück zum Petrusbrief und dann werden wir das auf den Brief nochmal anwenden. Ich hoffe, dann wird die Schleife für euch Sinn machen. Ja, Johannes Kapitel 14 ist die erste Stelle, die ich euch vorlesen möchte. Ich lese ab Vers 12 erstmal. Den Zusammenhang werde ich dann danach euch erklären. Johannes 14, Vers 12 bis 14. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, wahrlich, wahrlich. Also wenn er wahrlich, wahrlich sagt, dann, also er sagt nicht nur einmal wahrlich, am Sonntag haben wir nur ein wahrlich gehört, gell? Was schon sagt, okay, es ist notwendig, zu hören, zu glauben, aufmerksam zu werden. Er verspricht etwas. Jetzt gibt es eine doppelte Versprechung. Also Jesus legt nochmal drauf und sagt, ich sage es euch wirklich. Noch einmal sage ich es euch. Und zwar was? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ist das nicht gigantisch? Was ist das für eine Verheißung? Jesus betont, sagt, wahrlich, wahrlich. Und jetzt sagt er, was ihr mich bitten werdet, werde ich tun. Jetzt beginnt schon in unserem Kopf, ja, aber. Und darf ich euch sagen, und die ersten Zweifel, die Erfahrbarkeit, die Realität und die, mein persönliches Leben, vielleicht schon, oh ja, das ist aber an die Jünger, nicht an uns. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus. Und ich halten wir erstmal mal das fest. Wir werden gleich in diesem Zusammenhang kurz schauen müssen. Aber das ist eine Verheißung. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das wiederholt er. So werde ich es tun. In meinem Namen, so werde ich es tun. Zweimal sagt das Gleiche. Also Jesus verspricht, wenn wir ihn bitten, und zwar in seinem Namen, dann wird er es tun. Ist es gut? Das ist eine herrliche Verheißung fürs Gebet. Nochmal, Georg Müller ist angetreten, um diesen Beweis zu bringen, dass das stimmt, was hier steht. Dass wenn er Jesus bittet, in seinem Namen Jesus gibt. Er glaubte das und erfuhr das auch. Geht mal mit mir in die zweite Stelle, Johannes Kapitel 15. Das ist nicht weit davon entfernt. Der Zusammenhang ist immer der gleiche. Johannes Kapitel 15, Verse 7 bis 8. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Nicht schlecht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Die nächste Hammerverheißung. Jetzt sagt sogar Jesus, was ihr wollt. Ja, wie genial ist das denn? Ah, was will ich eigentlich? Ich hätte gerne Gesundheit, kein Leid, kein Schmerzen, keine Bedrängnisse, viel Geld, große Familie, viel gutes Essen, gutes Haus, Frieden, Klima in Ordnung, Frieden auf Erden. Jesus, hab viele Wünsche, wie ein Weihnachten, gell? Oder Geburtstag, Wunschliste. Mach meine Wunschliste. Jesus sagt, wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Eine herrliche Verheißung. Und da gibt es noch eine. Ein paar Verse weiter, Kapitel 15, Verse 16 bis 17. Das war Verse 7 bis 8, gell? Jetzt 16 bis 17. Schaut mal. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Und das hat einen Grund, damit ihr bittet und der Vater euch gibt. Ich habe etwas getan. Ich habe euch erwählt, damit ihr beten könnt, damit ihr Frucht bringen könnt und damit ihr so beten könnt, dass der Vater euch gerne gibt. Das ist Wahnsinn, oder? Also eine Verheißung ist herrlicher als die andere. Zumindest für mich, bei manchen Gesichtern sehe ich auch, dass es sie freut. Bei anderen weiß ich nicht, ob sie es noch versteht. Das ist doch gigantisch, oder? Das sind ja schon drei. Und damit hört Jesus nicht auf, er lehrt die Jünger weiter und sagt es noch einmal. Und jetzt kommt das Herrlichste fast. Schaut mal Kapitel 16, ab Vers 23 möchte ich lesen. Jesus sagt, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, wiederholt er nochmal, ich sage euch, was ihr den Vater bittet werdet, in meinem Namen wird euch gegeben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in den Bildern zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in den Bildern zu euch spreche, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also, Jesus sagt, ihr werdet bitten, und zwar werdet ihr selber den Vater bitten, ich muss dann nicht für euch da bitten, und dann werdet ihr bekommen. Und das, der Grund oder warum? Damit eure Freude völlig sei. Das ist ja der Höhepunkt. Damit ihr euch so richtig freuen könnt, werdet ihr mich bitten. Nein, nicht mich, werdet ihr den Papa bitten und der wird es euch geben. Und dann werdet ihr euch echt freuen darüber. 4 Wahnsinnsverheißungen, oder? Über das Gebet. Herrliche Verheißungen. 4 Stück in unmittelbarer Nähe zusammen. Und wisst ihr, was dann kommt? Kapitel 17. Und was ist das? Das ist wahrscheinlich, was ihr am meisten kennt. Das hohepriesterliche Gebet. Hier haben wir ein Gebet Jesu. In gewisser Weise haben wir dann ein Muster. In gewisser Weise haben wir ein Vorbild. In gewisser Weise können wir da sehen, was meint Jesus mit beten, wie beten und was beten, zu wem beten. Jesus betet dann laut, also selten hat er das getan. Wir haben nur Gethsemane und wir haben das hier und vielleicht noch bei einzelnen Wunder, wo er kurz mit dem Vater spricht. Aber hier betet er so intensiv, dass die Jünger hier, nachdem er 4-mal gesagt hat, betet und ihr werdet empfangen, dann betet er und sagt, wie man beten soll. Das ist ein herrlicher Abschnitt, Kapitel 17, ein hohepriesterliches Gebet Jesu. Er vertritt uns vor Gott, richtig, inhaltlich tief, aber eigentlich ist das eine Gegenstandslektion für die Jünger, dass sie lernen, wie man beten soll. Jesus betet vor. So, was sagt man? Wie betet man? Von daher, der ganze Zusammenhang ist hier für uns nicht unwichtig. Jesus ist kurz davor, ab Kapitel 18 kommt Judas, er wird verraten, gefangen genommen, er geht ans Kreuz, geht den Weg, er wird für sie sterben, auferstehen und Erlösung bringen. Das heißt, sie sind jetzt am Ende dieser Tage an der Erlösung. Und Jesus nimmt sich ganz besonders viel Zeit für die und intensiv vor allem an diesem Abend. Er feiert mit ihnen das Passamahl und unterweist sie. Er feiert immer wieder. Die trinken Brot, die essen die bitteren Kräuter, die essen das Passalam, sie trinken den Kelch und so weiter. Und zwischen diesen Einheiten lehrt Jesus sie und bereitet sie vor auf das, was kommt, bereitet sie, was sie erwartet, bereitet sie auf ihre Schwierigkeiten, auf die Bedrängnisse, auf das Leiden, auf die Mission, auf den Auftrag, er bereitet sie vor. Und diese Vorbereitung beinhaltet immer wieder, er streut in diese Vorbereitung und auf die Zurüstung immer wieder rein und sagt, betet, 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 4-mal. Betet und ich werde euch geben. Das, was die Jünger mitnehmen müssen, um diesen Dienst für Jesus dann als Zeugen zu tun, sagt, betet. Er lehrt sie die Notwendigkeit des Gebets, er lehrt sie, dass das vernünftig ist, für sie zu beten und er lehrt sie, was es bedeutet, nüchtern zu beten, klar zu beten, mit Verständnis zu beten. Das hat was mit dem Inhalt zu tun. Ich möchte mit euch die einzelnen Stellen kurz überfliegen, wirklich. Wir haben auf der Frauenfreizeit vor einigen Jahren uns damit etwas beschäftigt. Ich mache hier nur eine kurze Zusammenfassung von dem. Für die Frauen eine kurze Wiederholung, für die Männer etwas, hoffentlich auch etwas Neues und Altes aus dieser Schatztruhe Gottes. Gehen wir kurz zurück wieder zu Kapitel 14. Nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, nachdem er den Judas hinausgeschickt hat und dass er keinen Anteil hat an ihm. Diese Verheißung kriegt Judas nicht. Diese Information kriegt Judas nicht. Er ist dann nicht mehr dabei, als Jesus seine Jünger unterweist. Es sind nur noch 11, die dann da sind. Vers 14, Vers 1, steigen wir damit kurz ein. Schaut mal, was Jesus sagt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Das, was er ihnen jetzt erzählt, das, was gleich passieren wird, das, was jetzt gleich losgeht, es wird katastrophal für die werden. Sie werden sich zerstreuen, sie werden Jesus verlassen, sie werden Jesus verleugnen, Jesus wird sterben, sie werden todbetrübt sein, die werden die Welt nicht mehr verstehen, die werden Gott nicht mehr verstehen, die werden die Schrift nicht mehr verstehen, die werden alles nicht mehr einordnen können. Und Jesus weiß das. Und das Erste, was er ihnen sagt, euer Herz werde nicht betrübt, bestürzt. Er weiß es. Und jetzt schaut man, sagt er, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. So beginnt er. Das Prinzip, das, was Georg Müller zu diesem Kapitän dann gesagt hat, du glaubst eh nicht dran, hör auf. Hier beginnt es. Er sagt, okay, ihr glaubt an Gott, ja, glaubt an mich. Und dann beginnt er zu erklären, was bedeutet, an ihn zu glauben. Denn das ist das erste Prinzip. Das ist die erste Lektion, die wir lernen, bevor wir über nachdenken, über alles bitten, was wir wollen. Wir würden gerne jetzt an dem Punkt sein, wo wir unsere Wunschliste schreiben. Aber Jesus beginnt bei denen und sagt, das Erste ist, glaubt an mich. Vorher hat er schon gesagt, an ihn glauben, wie die Schrift es sagt. Wir müssen ein richtiges Verständnis über Christus, über sein Werk, über seine Person, über seine Macht, über seine Stellung, über sein Evangelium, über seine Mission, über sein Wirken, über sein Kommen. Wir brauchen ein richtiges Verständnis von Christus. Liebe Geschwister, wisst ihr, warum wir so lange im Markus-Evangelium sind, warum wir so intensiv das studieren? Nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil wir ein klares Verständnis von diesem Christus haben wollen. Zumindest ich will, dass ihr das habt. Wir müssen verstehen, was bedeutet, an Jesus zu glauben? An wen glauben wir? Was ist der Inhalt des Glaubens? Wer ist Christus überhaupt? Und Jesus beginnt und sagt, glaubt an mich und glaubt an Gott. Und dann springen wir ganz kurz, Vers 11. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Glaubt, ich bin in dem Vater und der Vater in mir. Glaubt ihr das? Dass Vater und ich eins sind, glaubt ihr das? Was traut ihr alles Gott zu? Ja, alles. Was traut ihr mir zu? Fast alles. Versteht eins, Vater und ich sind eins. Das heißt, alles, was der Vater hat, habe ich auch, oder? Und alles, was ich habe, hat auch der Vater, oder? Denn wir sind eins, er in mir, ich in ihm. Gibt es da irgendeinen Zweifel der Unmöglichkeit, dass Jesus irgendwas nicht tun kann? Dass Jesus begrenzt ist? Hier ist auch eine tiefe Aussage, die wir im Kolosserbrief gehört haben, dass in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Richtig? So. Und wisst ihr, was Jesus dann gleich lernen wird? Wir kommen noch dazu. Er sagt, und ich bin in euch und ihr seid in mir. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Gibt es einen Grund des Zweifelns? Nee. Jetzt, ich bin in euch und ihr seid in mir. Und? Glaubt ihr das? Wenn wir in Christus sind, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig ist, was fehlt uns? Wo gibt es Grenzen? Ja, das ist was anderes. Da ist ja Jesus und Gott. Und hier sind ja wir und Jesus. Das ist eine andere Ebene. Vater, so wie wir eins sind, so will ich, dass ich mit ihnen eins bin, damit wir alle eins sind. Merkt ihr, wie ein Prinzip des erhörten Gebets schon mit diesem Verständnis beginnt? Und da haben wir Zweifel. Jesus beginnt und sagt, wir sind eins. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und größere als ich tun, weil ich zum Vater gehe. Wer an mich glaubt, das ist ein Prinzip. Oder beziehungsweise, nein, das ist eine Voraussetzung. Das ist kein Prinzip, das ist eine Voraussetzung, Entschuldigung. Die Voraussetzung, um so zu beten, wie Jesus sagt, ist an ihn glauben. Wer an mich glaubt. Kann sein, dass unser mageres Gebetsleben mit unserem Unglauben mit Christus zu tun hat. Dass wir theoretisch sagen, ja, Jesus ist Gottes Sohn und so ist alles möglich, ist am Kreuz gestorben, aber in unserem Alltag wir Jesus nicht viel zutrauen. Wie mehr Methoden, wie mehr praktischen Dingen, wie mehr praktischen Tipps, wie mehr Menschen, wie mehr anderen Dingen vertrauen als ihm. Und wenn alles nicht funktioniert, dann darf auch Jesus mal es versuchen. Dann darf er auch mal. Dann Jesus, weißt du was, jetzt bin ich am Ende. Haben gekämpft die ganze Nacht, wir saufen ab. Und was sagt Jesus zu den Jüngern dann? Als sie im Boot zu ihm kommen, ihr Kleingläubigen. So, er sagt, guck mal, schaut mal, wir sind gerade auf dem Boot, gell? Ja, das ist ja das Problem. Sturm tobt, ja, wir saufen gleich, ja, wir sterben. Und wo seid ihr? Im Boot, wo bin ich? Im Boot. Und? Ja, wir saufen. Ja, denkt ihr, ich liege auf dem Kissen und dann werden wir zusammen hier sterben. Wer bin ich? Ja, Jesus. Ja, und? Ja, wer bin ich? Glaubt ihr, dass ihr, wenn ihr bei mir seid, sterben werdet? Dass der Sturm uns töten wird? Glaubt ihr das? Ihr habt doch gesehen, ich lag da gerade da im Eck. Bin ich bei euch? Ja. Wie viel Vertrauen habt ihr zu mir? Was wisst ihr über mich? Habt ihr eine Ahnung, wer ich bin? Das ist die Lektion. Ihr Kleingläubigen ist nicht, oh, ihr habt so klein Glauben, dass der Sturm aufhört oder so. Ihr kennt mich nicht, oder ihr vertraut mir nicht, obwohl ich bei euch bin, wie in einem, obwohl Christus in uns ist. Wo ist unser Vertrauen, dass wenn wir in Christus sind, nichts und niemand uns etwas anhaben kann? Und wir gucken nur oben die Wellen, wir gucken um den Sturm, wir gucken das Boot und die Kollegen, die mitrudern und denken, das wird nichts. Das kriegen wir nicht hin. Ganz genau. Ganz genau. Es beginnt, glaubt mir. Aber um ihn zu glauben, muss man ihn zu kennen. Muss man ihn kennen. Man muss verstehen. Wir müssen sein Werk kennen, wir müssen seine Person kennen, wir müssen seine Allmacht kennen, wir müssen seine Stellung kennen. Wir müssen wissen, was sagt Gott über diesen Sohn. Und wenn Gott sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes lebhaftig und dass Gott sich in ihm ausgeschüttet hat und in ihm alles hineingelegt hat und ihm alles übergeben hat, dann hat Jesus alles. Und wenn Jesus sagt, und ich bin in euch, ich bin eurer, ich bin bei euch bis ans Ende des Zeitalters. Ich lasse euch nicht allein, ich werde kommen. Das ist der Kontext von dieser Stelle. Ja, wie Jesus? Du wirst so mit Körper so in uns hinein oder so? Wie soll das funktionieren? Ich werde meinen Geist in euch schicken. Ich werde bei euch Wohnung machen. Der Geist Gottes, der Geist Christi wohnt in uns. Ist es uns bewusst, was das bedeutet? Ist uns im Alltag bewusst? Ist es uns, beten wir in diesem Verständnis? Beten wir in diesem Bewusstsein? Besonnen, dass der Geist Christi in uns ist und wir in ihm sind und wir eins sind. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, ja, und dann sagt er, und was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und dieses in meinem Namen wiederholt sich in der dritten Stelle, wiederholt sich auch in der vierten Stelle. Nur in der zweiten Stelle nicht. Sonst redet er immer in meinem Namen, in meinem Namen, in meinem Namen und dreimal. Und am Ende sagt er sogar viermal, das in der vierten Stelle sagt er viermal in meinem Namen. Das heißt, das Schlüssel, das Prinzip zu beten, ist in seinem Namen beten. Auch nichts Neues eigentlich, gell? Aber wie betet man in seinem Namen? Ich sage gerne am Ende vom Gebet, in deinem Namen. Aber genauso wie Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, kann das einfach eine Floskel sein, wie Herr, segne Vater diese Speise. kann eine Floskel sein, aber es kann besonnen gebetet, verständlich gebetet sein und dann ist es eine andere Ebene. Das kann im Glauben gebetet sein und auf einmal ist das die Kraft. Jesus sagt, wir müssen beten in seinem Namen. Was bedeutet in seinem Namen? Es bedeutet nicht, dass wir am Ende des Gebets seinen Namen sagen. In seinem Namen hat verschiedene Dimensionen. Und ich will ganz kurz euch daran kurz erinnern. Die eine Dimension ist, das heißt, in der Übereinstimmung mit ihm. Das ist mit seinem, in seinem Namen. Und das ist wichtig. Wisst ihr warum? Weil wir niemals in seinem Namen eine eigennützige Wunschliste schreiben könnten. Wir können nicht sagen, Jesus, in deinem Namen will ich Erfolg in dieser Welt. Jesus, in deinem Namen will ich kein Leid haben. In deinem Namen will ich Gesundheit. In deinem Namen will ich reich sein. In deinem Namen will ich der Erste sein. In deinem Namen will ich nie der Letzte sein. In deinem Namen will ich das Kreuz nicht auf mich nehmen. In deinem Namen will ich direkt in den Himmel. In deinem Namen sollen alle meine Feinde sterben. Ich will aber leben. In deinem Namen, Jesus, mach mich zu dem Ersten. Versteht ihr, was ich meine? Das können wir niemals in seinem Namen sagen. Warum nicht? Weil das nicht eine Übereinstimmung ist mit ihm, mit seinem Plan, mit seinem Wesen, mit seinem Handeln, mit seinem Vorbild. Geht nicht. Das ist nicht in seinem Namen. Denn er hat sich zum Letzten gemacht. Er ist den Weg des Leidens gegangen, der Bedrängnisse gegangen, der Not gegangen, der Selbsterniedrigung gegangen, des Kreuzes gegangen. Das ist der Weg. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, welchen Weg muss er gehen? So, jetzt wie beten wir? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte, wenn ich sage, dass wir verständlich beten? Wir können nicht meinen, wenn wir einfach unsere Wunschliste durchbeten, nach dem Fleisch bitten, um das Fleisch zu befriedigen, am Ende noch den Namen Jesu dranhängen und dann sagen, Jesus, wieso tust du es nicht? Besonnen beten, verständnisvoll beten heißt, Jesus kennen, sein Evangelium kennen, seinen Weg kennen, seinen Ratschluss kennen. Um den Kontext zum Petrusbrief zu schaffen, was haben wir gelernt? Was ist unser Weg? Widersteht der Obrigkeit. Kämpft gegen die Arbeitgeber. Lasst euch scheiden von dem schlechten Ehepartner. Duldet nicht, wenn man euch was wegnimmt. Schimpft zurück, schlagt zurück, kämpft. Gell? Haben wir gelernt. Und jetzt, Jesus, ich habe ein Problem. Bitte keine Bedrängnis, bitte kein Leid, bitte einen guten Chef, bitte eine gute Regierung, bitte, bitte, bitte. Wenn wir in seinem Namen bitten, dann muss es in Übereinstimmung mit seinem Willen sein. Wird es nicht in seinem Namen sein. Das ist das eine. Und wisst ihr, wie viel von unseren Gebeten nicht in seinem Namen sein können, weil sie so gegen seinen Willen sind und einfach nur Fleisch ist. Deswegen meine ich, wir müssen besonnen beten. Wir müssen nach dem Willen Gottes beten. Wir müssen den Willen Gottes bitten. Das Mikro sagt schon, ist schon Zeit. Wisst ihr, was das Schwierigste, nein, das noch nicht. Der erste Schritt, was Beten ist. Beten ist nicht, dass ich Gott in erster Linie meine Anliegen hinbringe. Das ist nicht Beten. Beten ist in erster Linie, und das ist noch nicht mal der schwerste Schritt, den Willen Gottes erfragen. Das ist Beten. Ich sage, Herr, was willst du jetzt in dieser Situation? Also ich habe gerade echt einen schwierigen Chef. Was willst du? Jetzt sitzen wir da und warten 15 Minuten, bis eine Stimme vom Himmel kommt. Wille, ich will. Wird nicht kommen. Was machen wir? Wir schlagen auf, was? 1. Petrusbrief, Kapitel 2 und lesen's. Und dann merken wir, steht's da oder steht's da nicht? Ist Kapitel 2. Ne, 3 ist dann Ehescheidung. Ja, nicht Ehescheidung, Ehe. Ja, es ist, also lese ich's. Und dann, das ist der Wille Gottes. Jetzt kommt der zweite Schritt im Gebet. Und das ist, sage ich euch, fast das Schwerste. Jetzt muss ich diesen Willen akzeptieren. Jetzt weiß ich, Gott will, dass ich nicht gegen meinen Chef rebelliere. Oh Herr, das ist aber echt schwer. Und jetzt beginnt der Kampf, den Jesus in Gethsemane gekämpft hat. Herr, ich will nicht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so lange beten, bis die Engel kommen. So lange beten, bis Frieden ins Herz kommt. So lange beten, bis man Gewissheit hat. Bis man sagt, okay, Herr, ich will mich unter deinen Willen stellen. Ich weiß doch, das ist dein Wille. Ich kann doch nicht etwas anderes wollen, was du willst. Ich weiß, du willst nicht, dass ich nur gesund bin. Steht nirgendwo in der Bibel, Wille soll nie Krebs kriegen. Steht nicht. Es steht etwas anderes drin, wie Gott, was Gott darüber sagt, wie wir mit Krankheiten umgehen sollen. Das weiß ich, das habe ich verstanden. Und jetzt muss ich mich drunter stellen und sage, okay, Herr, oh Herr, gib mir, dass ich das auch will. Und dann ringe ich im Gebet so lange, bis Gottes Wille mein Wille wird. Das kostet Zeit. Das braucht mehrere Gebete. Und dann passiert, ich sage, das ist mit der schwerste Schritt im Gebet. Gottes Willen erbeten und sich unter den Gottes Willen stellen. Das ist, was Jesus im Gebet in Gethsemane gemacht hat. Und wisst ihr, was als nächstes kommt? Nachdem ich das akzeptiert habe, jetzt kommt, dass ich um den Gottes Willen bete. Jetzt beginne ich, in seinem Namen zu bitten und sage, Herr, du willst doch, dass ich mit meinem Arbeitgeber liebevoll umgehe. Bitte, Jesus, morgen stehe ich auf. Heute werde ich ihn begegnen, haben heute eine Sitzung mit ihm. Herr, kannst du mir bitte schenken, dass ich mit ihm liebevoll umgehe? Ich flehe dich an. Und auf einmal beginnen wir, im Willen Gottes zu beten. Und jetzt kommt, das ist der dritte Schritt. Und jetzt kommt der vierte Schritt. Jetzt stehe ich auf von diesem Gebet. Und ich weiß, es ist der Wille Gottes. Und ich weiß, was er will, wird geschehen. Und wenn ich in seinem Namen bitte, und das ist in seinem Namen, das ist mir absolut klar, ich zweifle nicht daran, das ist nämlich wichtig. Ich muss vom Wort Gottes nicht zweifeln, ich muss da so klar stehen und sagen, es ist absolut so. Und wenn ich mit dieser Gewissheit aufstehe und Jesus gebeten habe, dass er nach diesem Wort mir jetzt gibt, dann ist der letzte Schritt des Gebets, dann gehe ich hin und tue das. Und zwar so, dass ich glaube, dass ich schon habe, bevor ich es bekommen habe. Ich steige in mein Auto und ich weiß, der Herr wird heute bei mir sein, wenn ich mit meinem Chef reden werde. Das ist dieses Prinzip. Das ist Gebet. Gebet ist den Willen Gottes erfragen, sich unter den Willen Gottes stellen, den Willen Gottes dann erbitten und den Willen Gottes tun. Denn wisst ihr was? Dieses Tun offenbart, ob du es glaubst oder nicht. Ob du wirklich glaubst, dass Jesus jetzt bei dir ist und du in ihm bist. Und es beginnt so klein. Aber das ist der Weg des Gebetslernens. Versteht ihr, warum wir nie ohne Bibel beten können? Weil den Willen Gottes muss ich kennen. Und das ist meine Aufgabe als Mitältester und Lehrer dieser Gemeinde, euch mündig im Wort zu machen. Ich gebe euch die Grundlage, damit ihr nach dem Willen Gottes bitten könnt. Damit ihr in den Namen Jesu beten könnt. Weil ihr müsst den Namen Jesu kennen, damit ihr in Übereinstimmung mit ihm beten könnt. Das ist ein Aspekt, was bedeutet, in seinem Namen zu bitten. Es gibt noch mehrere. Die wollen wir das nächste Mal dann anschauen. Die Zeit ist schon rum. Aber das ist schon eigentlich genug, oder? Können wir gerade starten? Erste Gebetsgemeinschaft, erste Gebetszeit mit Gott. Wisst ihr was? Und damit schließe ich. Als mir das klar wurde, hat Gott angefangen, ganz klein mit mir Schritt zu gehen. Und schon sehr früh diese Prinzipien beizubringen. Ich erzähle dieses Beispiel gerne und damit schließe ich für heute. Ich komme nach Hause, damals noch Jugend geleitet und Gitarre in der Hand, Bibel in der Hand. Wir haben in einem Hochhaus gewohnt und da musste man die Türe immer nach 10 Uhr abschließen. Und dann gebetet, dass Herr, ich will deine Stimme hören. Ich will, das war mein Anliegen, ich wollte Gottes Stimme hören, kennenlernen. Und dann komme ich an die Tür, schnapp die Tür, schnapp zu und da ist so ein Schnapper und wenn das oben ist, dann geht die Tür nicht auf. Und links immer so ein Schild, nach 22 Uhr abschließen. Und ich gehe mal vorbei und denke, die Tür ist doch zu. Wieso noch abschließen? Abschließen bedeutet Koffer hinstellen, Bibel hinlegen, Schlüssel rausgraben, abschließen. Lästig. Und wisst ihr, wie oft ich da vorbeigegangen bin, ohne abzuschließen? Blöde Regel, die Schwaben halt, ja? So, Kehrwoche und dann Schlüssel. Okay, machen wir. Und dann immer vorbei. Und am Anfang bin ich durch. Und an dem Moment, wo ich angefangen habe zu beten, Herr, was ist dein Wille? Ich will deine Stimme hören. Wisst ihr, was passiert ist? Ich konnte an diesem Schild nicht mehr vorbeilaufen. Ich hatte auf einmal schlechtes Gewissen gekriegt. Und dann, wisst ihr, wie oft ich da vorbeigegangen bin mit schlechtem Gewissen? Und irgendwann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Dann habe ich über die ganzen Deutschen geschimpft. In dem Haus, die wir wieder abgeschlossen haben. Und irgendwann mal musste ich sagen, okay, das bringt alles nichts. Und dann fing ich an, Koffer, Bibel, Schlüssel abzuschließen. In dem Moment, wo ich den Schlüssel umdrehe, so ein gutes Gefühl. Ich nehme wieder einen Koffer, gehe wieder hoch und dann begreife ich, Gott redet. So banal. So Kleinigkeiten. Aber Gott hat gesagt, okay, wir fangen klein an. Du wirst mich hören, wenn ich dir sage, schließ die Tür ab. Bevor ich dir irgendwelches tiefes Geheimnis aus diesem Wort gebe, lern erstmal meine Stimme kennen. Und wir fangen an mit der Tür abschließen. Da ging es weiter, das erzähle ich jetzt euch nicht, das wird peinlich, egal. So, was ich alles noch lernen musste. Das waren kleine Dinge. Und dann fängt man an, wahrzunehmen, wenn Gott Ja sagt, wenn Gott Nein sagt, wenn Gott sagt, geh oder wenn Gott sagt, nicht geh. Man beginnt, in kleinen Dingen Gottes Stimme zu hören. Ich ermutige euch, hört hin, denn er ist in uns. Und er hat versprochen, ich lasse euch nicht allein. Ich werde euch meinen Geist senden und er wird euch an alles erinnern. Ihr seid nicht allein. Und er wird euch das Wort sprechen und wird euch ausrichten und seinen Willen offenbaren. Möget ihr euch bereit erklären, sich drunter zu stellen. Ja. Wer im Kleinen treu ist, den gibt er irgendwann mal auch 75 Millionen Euro. Aber am Anfang nicht. Das wäre naiv. Das wäre unvernünftig. Dann hätte Georg Müller keine Häuser gebaut. Der hätte alles versoffen. Denn das hat er am Anfang getan und verspielt. Bevor er die 75 bekam, musste Gott mit in diese Schule des Gebets gehen. Das ist die erste Lektion in seinem Namen. Ich möchte beten. Und wieder aufs Neue beten und sagen, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten, was es bedeutet, in deinem Namen zu beten. Ich bitte dich, Herr, schenke uns ein Gebetsleben, in dem wir dir begegnen, in deinem Willen. Schenke uns ein demütiges Herz, uns unter deinen Willen zu stellen. Schenke uns eine ausdauernde Wachsamkeit, diesen Willen zu erbitten und dran zu bleiben. Und schenke uns den Gehorsam, diesen Willen und deinen Willen, das Erbeten auch in unserem Leben zu tun. Herr, ich weiß, dass du derjenige bist, der nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen gibt. Und darum bete ich dich. Amen. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause.